Der Prediger hat auch einen Nachnamen. Er heißt nicht nur Ralf, der heißt auch Uferhoff. Für alle diejenigen unter euch, die Gäste sind, die zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal hier sind und die gerne wissen wollen, wer hat denn da vorne das Wort? Ich begrüße euch alle zur Weihnachtspredigt. Alle Gäste, alle Freunde, alle aus unserer Gemeindefamilie. Ich weiß nicht, wie das über Weihnachten bei euch ist. Werdet ihr zu Besuch gehen? Wer geht zu Besuch über Weihnachten mal ganz? Wird also nicht gezählt? Ja, okay. Und wer bekommt Besuch? Oh, also wenn ich heute über Besuch rede, dann rede ich nicht über etwas, was ihr nicht kennt. Wir hatten heute Morgen auch einen überraschenden und nicht erwarteten Besuch, der uns sehr erfreut hat. Grundsätzlich, wie kündigt man einen Besuch an? Man vereinbart natürlich einen Besuchstermin. Bei WhatsApp, am besten natürlich per Telefon oder auch persönlich. Warum? Damit man sich nicht verpasst. Damit der Gastgeber sich auf den Besuch vorbereitet. Ein angekündigter und ein erwarteter Besuch. Für uns ordentliche Deutsche, das muss so sein. Aber dann gibt es auch noch die unerwarteten Besuche. Ohne Terminvereinbarung. Bei uns heute Morgen, wir waren da und wir waren überrascht und wir waren erfreut. Aber es gibt eben unerwartete Besuche, die überraschend sind und die nicht unbedingt das Gefühl der Freude hervorrufen. Und um so einen unerwarteten Besuch geht es jetzt in dieser Predigt. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 67, da heißt es, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Wenn Gott zu Besuch kommt, wie geht das? Passt auf, das geht so. Eine der bekanntesten Geschichten der Welt, haben wir vorhin gehört, beginnt so, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich in Steuerlisten eintragen sollte. Der Kaiser in Rom war weit weg, aber er brauchte viel Geld, deswegen Steuern. Er war nicht geliebt. Es ist die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Es ist die Geschichte von der Geburt von Jesus Christus als Baby in einem Provinznest in Palästina namens Bethlehem. Geboren unter ärmlichen Verhältnissen und in Windeln eingewickelt von seiner jungen Mutter und in einer Futterkrippe hingelegt als erste Babywiege vor 2000 Jahren. Aber die sogenannte Weihnachtsgeschichte, die wir gehört haben, die hat auch eine Vorgeschichte. Und um diese Vorgeschichte, da möchte ich euch mitnehmen. Und die beginnt nämlich nicht erst mit dem Kind in der Futterkrippe, sondern mit einem anderen Kind in den Armen eines jüdischen Priesters, der Zacharias heißt. Diesen Mann begegnen wir gleich im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, noch vor dem Gebot, das vom Kaiser Augustus ausging. Zacharias ist schon ein alter Priester. Seit vielen Jahren dient er Gott im Tempel in Jerusalem. Er ist verheiratet mit Elisabeth. Beide sind kinderlos. Das machte ihnen doch zu schaffen. Sie beteten jahrelang um Nachwuchs. Aber nein. Und sie litten an diesem Schweigen Gottes. Eines Tages verrichtet Zacharias wieder seinen Dienst allein. Und ich denke, er genießt das. Er kommt aus einer riesigen Menge, die vor dem Tempel wartete, einige tausend Leute. Und er geht da hinein in die Stille des Tempels. Er betet. Am Räucheraltar, damals der Gebetsplatz in diesem Tempel, wo damals der Priester unter Verwendung von wohlriechenden Kräutern für die Menschen und auch für sich selbst betete. Plötzlich stellt er fest, da ist was anders. Da ist was ganz anders. Hey, ich bin nicht allein. Und er kriegt vor Angst und Schreck fast einen Herzinfarkt. Damit hatte er nicht gerechnet. Was schockte ihn denn so? Ein Engel. Es war ja nicht der Normalfall, dass man beim Gebet von Außerirdischen angesprochen wurde. Das war ja nicht permanent so. Und es heißt in der Bibel, bitte mal die Folie einblenden. Und als Zacharias den Engel sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Dieser Engel namens Gabriel kündigt ihm an, dass Elisabeth einen Sohn haben wird, der später als junger Mann das Volk Israel zum Glauben an ihren Gott rufen wird. Dieser Engel war kein pausbäckiger kleiner Nackedei mit Flügelchen, wie man ihn so schön manchmal auf Bildchen und Bildern und Darstellungen sieht, sondern es war eine himmlische Kraftgestalt. Sonst wäre dem Zacharias nicht der Schreck in alle Glieder hineingefahren. Und er macht diesem Zacharias ein unglaubliches Versprechen. Rein akustisch hatte Zacharias das kapiert. Moment mal. Und seine Gedanken ratterten. Er wusste. Fast 400 Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo er im Tempel war, 400 Jahre war es her, dass Gott zuletzt durch einen menschlichen Propheten so direkt zum Volk Israel oder auch im Tempel geredet hatte. Und schon mal gar nicht durch einen Engel. 400 Jahre Schweigen Gottes. Eine unglaublich lange Zeit. Das gab es so noch nie damals. Die Bibelgelehrten Israels waren darüber ratlos. 400 Jahre schwieg Gott. Hatte der Herr sie vergessen? Was war los? Sie litten am Schweigen Gottes. Und dann hört dieser Zacharias diese unglaubliche Prophezeiung von dieser himmlischen Kraftgestalt, die das intimste Anliegen seiner Ehe, nämlich ein Kind, einen Sohn, mit dem großen globalen Plan Gottes verbindet. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Wie bitte? Persönliche Gebetserhörung nach so vielen Jahren? Hallo? Ein Kind in unserem Alter? Warum erst jetzt? Warum so spät? Ist doch viel zu spät. Menschlich gesehen unmöglich. Zacharias runzelt zweifelnd seine Stirn. Er kann die Worte des Engels nicht so recht glauben. So lange schon hatte Israel auf den Messias, auf den Retter, auf den Befreier gewartet. Die Römer hatten das Land unter ihrer Knute und man wartete auf einen Befreier, der sie politisch wieder zur Freiheit führen sollte. Sehr einseitig, sie warteten. Und privat ging es Elisabeth und Zacharias ähnlich. Schon zu lange haben die beiden und er die Hoffnung auf Nachwuchs begraben. Jetzt war es zu spät, sie waren zu alt. So lange hatte Gott zu ihrem Kinderwunsch geschwiegen. Der Engel lässt sich nicht beirren. Nenne deinen Sohn Johannes. Wie bitte? Hallo, wir im Alter, einen Sohn Johannes, das soll ich glauben? Da verschlägt der Engel dem ungläubigen Zacharias die Sprache. Stumm soll er bleiben bis zur Geburt seines Sohnes. Der Engel sollte Recht behalten. Elisabeth wird tatsächlich schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Johannes soll er heißen, sagt die überglückliche Mutter zu den Nachbarn und zu den Freunden, die zusammen sind, um die Geburt zu feiern. Johannes heißt übersetzt, Gott ist gnädig. Die ganze Menschengüte Gottes ist komprimiert in diesem Namen. Gott ist gnädig. Wieso Johannes, fragen die Freunde. Diese Namensgebung war damals nicht üblich. Keiner hieß so in der Verwandtschaft. Doch ja, schreibt der stumme Zacharias, dem man ein Schreibtäfelchen gegeben hatte, als er gefragt wird, er soll Johannes heißen. Und in dem Augenblick kriegt er die Sprache wieder. Johannes also, weil Gott gnädig ist. Johannes, der später der Täufer genannt werden wird, als Zacharias, ihr Baby, das Baby von seiner Frau Elisabeth und ihm, das Baby Johannes auf seinem Arm hält, wird ihm klar, Gott tut, was er sagt, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist. Und er hat Großes vor, so unglaublich das erscheint. Und er beginnt voller Dank laut zu beten. Und der Evangelist Lukas beschreibt das in der Bibel so. Die nächste Folie. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, Gott hat uns besucht und erlöst. Das gilt zunächst einmal für ihn selbst und seine Frau Elisabeth. Nach Jahrzehnten des Betens für ein eigenes Kind, nachdem sie die Hoffnung längst aufgegeben hatten, da trat Gott auf den Plan. Er hatte sie nicht vergessen. Er schickte sogar einen Spezialengel, nämlich Gabriel, und er macht dem alten Paar ein großes Geschenk. Johannes, weil meine ganze Liebe und meine ganze Fürsorge, ihr beiden alten Leute, meine ganze Gnade, meine ganze Menschenfreundlichkeit gehört euch. Johannes. Gott hat uns besucht und erlöst. Das gilt nicht nur für den privaten Bereich. Das geht weit hinaus über die Geburt von Johannes. Und erfüllt von der Kraft Gottes, erfüllt von Gottes Heiligem Geist, der ihm den Durchblick in dem Augenblick schenkt, erkennt Zacharias bereits, was noch in der Zukunft, in der kürzeren Zukunft und der mittelbaren Zukunft geschehen wird. Johannes wird der Wegbereiter für das Kind, das noch in der Krippe geboren werden wird, einige Wochen später. Für Christus, der Sohn Gottes, den lang ersehnten Retter und Messias. Zacharias, ihr Lieben, wird mit seiner Frau ein kleiner, aber wichtiger Baustein eines viel größeren Ganzen, das sie noch gar nicht überblickten. Man sollte nie sagen, was kann Gott mit meinem Leben schon machen? Was kann ich denn schon? Sollten wir nie sagen. An Zacharias und Elisabeth sehen wir, was Gott mit Menschen machen kann. Du wirst dem Herrn vorangehen, betet Zacharias über seinen kleinen Sohn Johannes, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis der Rettung gibst seinem Volk. Er spricht in seinem Gebet weiter von der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes, von der Güte Gottes, von der Hingewandtsein Gottes zu den Menschen. Wir haben oft von Gott so ein verzerrtes Bild. Er ist der Richter, der uns auf die Finger schaut, ob wir was richtig und falsch gemacht haben. Natürlich ist Gott heilig und natürlich ist er auch gerecht. Aber die Bibel zeichnet hier ein Bild der Liebe und der Güte und der Zugewandtheit Gottes, das wir so sehr vermissen, das wir brauchen, dass Gott da ist, dass er sagt, ich bin da. Ich schicke euch sogar meinen Sohn als Kind in die Krippe. Zacharias, er betet von Jesus, der denen Licht bringt, die im Schatten des Todes sitzen. Jesus, der die Vergebung der Sünden bringt. Ich weiß nicht, wer von euch, ihr Lieben, wer auf eurer Seele, auf eurem Herzen, auf euren Gefühlen, auf eurem Charakter, auf eurer Vergangenheit herumgetrampelt hat. Dass ihr im Leid seid, dass ihr denkt, was erzählt der Mann da vorne eigentlich? Ich kann an diesen Gott nicht glauben. Ich weiß nicht, was Menschen dir angetan haben. Aber ich bitte dich, schieb die Schuld nicht dem Gott in die Schuhe, der gesagt hat, Johannes, ich bin dir gnädig. Ja, alle, die im Schatten des Todes sitzen, Menschen ohne Christus, Menschen ohne diese menschgewordene Freundlichkeit Gottes, haben keine Hoffnung. Ohne Jesus bleiben wir im Schatten des Todes. Es bleibt nur die Angst und die Sorge vor unserem Sterben und was dann danach kommt. Mit Jesus wissen wir, wir müssen sterben, aber es geht weiter. Er ist derjenige, der uns den Himmel geöffnet hat und der auf alle diejenigen wartet, die ihm vertrauen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und wie ein Trailer zu einem Kinofilm wird in den Worten des alten Priesters Zacharias schon angedeutet, dass Gott in Christus in unsere Welt treten würde damals. Dass Gott den Menschen durch Jesus die Tür öffnen wird zu seiner Rettung, zu seinem Heil, zu diesem ewigen, unauslöschlichen Leben in seiner Gegenwart, zu seiner Barmherzigkeit. Dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, das steht zwar am Anfang der erzählten Weihnachtsgeschichte, aber es ist nicht ihr Ursprung. Der Ursprung der Weihnachtsgeschichte ist der Gott, der uns besucht und erlöst. Der dich sucht, besucht und der dich erlöst. Das ist der Kern der Weihnachtsgeschichte. Und Zacharias und Elisabeth werden Zeugen dieses Wunders, das nun seinen Lauf nimmt. Zacharias und Elisabeth, es waren Menschen, die im Dienst für Gott alt geworden waren. Es wird nichts Spektakuläres über ihr Leben berichtet. Alt geworden, aber für Gott gehörten sie nicht zum alten Eisen. Für Gott waren sie wertvoll und wichtig. Er hatte noch etwas anderes mit ihnen vor. Zacharias, du und deine Frau will der Herr gebrauchen. Seid ihr bereit dazu? Zacharias hörte auf Gott und gemeinsam mit seiner Frau erlebte er die Erfüllung seines Glaubens. Naja, bei ihm war es eher erst Unglaube. Er war kein toller Glaubensheld. Gott musste ihm erst einen Denkzettel verpassen und seinem Glauben auf die Sprünge helfen. Und doch suchte Gott sich keinen anderen. Er suchte sich keinen Glaubenshelden. Zacharias, mit dir und deiner Frau möchte ich anfangen. Und mit dir und deiner Frau habe ich was vor. Auf Gott hören, Glauben gemeinsam erleben. Liebe Gemeindefamilie, kommt euch das bekannt vor? Auf Gott hören, Glauben gemeinsam erleben. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Egal, wie jung oder wie alt du bist. Zacharias und Elisabeth haben das in ihrem Leben erfahren als alte Menschen. Das hat aber auch ein Teenager wie Maria, die wahrscheinlich zwischen 14 und 18 Jahre alt war, erfahren, die Mutter Jesu geworden ist. Und das können auch wir bis heute erfahren. Was bedeutet die Geschichte, die sich jetzt vor 2000 Jahren zugetragen hat für uns heute? Wie kommen wir durch die beängstigenden Krisen unserer heutigen Welt? Wie soll man da zuversichtlich Weihnachten feiern? Ukraine-Krise, Energiekrise, Corona-Krise, Krankheitskrise, Beziehungskrise, Glaubenskrise. Ich habe Telefonate geführt, Weihnachtstelefonate, und da waren manche Telefonate, die haben mich so mitgenommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir da an Leid berichtet worden ist. Krisen, die uns bewegen. Und da sollen wir Weihnachten feiern. Wisst ihr, trotz Krisen damals ist Gott derselbe. Er kennt unsere Krisen. Trotz Krisen damals hat Gott zu seinem Wort gestanden und hat trotz allem das Weihnachtswunder geschehen lassen. Das bedeutet für uns, wir dürfen trotz Krisen Weihnachten feiern. Wir dürfen trotz Krisen unseren kleinen Glauben, vielleicht sogar unseren Unglauben, neu entfachen lassen und ihn binden an den Gott, der alles im Griff hat, der spät, aber nie zu spät kommt, der Gebete erhört, der dich sieht, der dir gnädig ist, der dein Freund ist. Er ist der größte Liebhaber deines Lebens. Er hat alles gegeben, dass du ihm das glaubst, sein Liebstes. Er hat seinen Sohn gesandt und Jesus hat für dich und für mich die Schuld unserer Sünde am Kreuz auf sich genommen. Er ist der Bestrafte Gottes, damit wir frei ausgehen können, gerechtfertigt werden können vor Gott, dass wir eine Zukunft haben. Nicht, dass wir ein krisenfreies Leben haben. Ich sage nicht, glaube an den Herrn Jesus und alles ist klasse. Aber wir können mit dem Herrn aller Herren unsere Krisen bewältigen, hinein in unsere Krisen gehen und im Gebet ihm sagen, was uns so Not macht. Er ist der Gott, der sein Versprechen dazu sein hält, auch in für unsere Augen unlösbaren Situationen. Deshalb lohnt es sich, Gott in Krisen zu vertrauen und mit unseren Gebeten nicht aufzuhören. Wir beten zu ihm, dem Herrn, und zu dem gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Herrn. Jesus Christus ist nicht mehr das Kind in der Krippe. Er ist der auferstandene Herr, der genauso wie er damals als Mensch in Bethlehem als Kind in der Krippe geboren wurde, genauso wird er mal wiederkommen und sein Reich der Gerechtigkeit und der Liebe aufrichten. Er ist der Immanuel. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Er ist nicht gegen dich. Gott ist mit dir. So heißt sein Name. Immanuel. Gott ist mit uns, mit dir. Gottes Besuch können Menschen bis heute erfahren, auch du. Menschen wie du und ich. Menschen, die erleben, dass Gott sie anspricht, weil er mit uns noch etwas vorhat, weil er mit seinem Latein noch lange nicht am Ende ist. Gott besucht uns, dich und mich. Und du fragst, wie denn? Muss ich jetzt auf einen Engel warten? Ich möchte das nicht ausschließen, aber es könnte auch ganz unspektakulär sein, dass Gott bei dir anklopft, vielleicht sogar durch diesen Gottesdienst. Dass er etwas in der Tiefe deiner Emotion, in der Tiefe deines Herzens anrührt und du begreifst, sollte es Gott wirklich geben? Sollte ich nicht versuchen, diesem Herrn zu vertrauen? Und ich bitte dich, öffne ihm im Gebet die Tür deines Herzens. Die letzte Folie bitte. Er kommt zu Besuch, aber er möchte bei dir bleiben. Als ich vor langer Zeit, als junger Mann, diesem Jesus, der bei mir angeklopft hat, mein Leben geöffnet habe, ist er in mein Leben hineingekommen, hat mein Leben umgestaltet. Er ist geblieben, Herr, bleibe bei mir. Er ist geblieben und er führt mich und uns durch alle Krisen und Nöte hindurch. Er ist der Gott, der für uns steht. Er ist der Immanuel. Ich bitte dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, lass dich doch drauf ein. Lass diesen Gott nicht draußen vor deinem Leben. Wenn er anklopft an deinem Leben, dann schieb das nicht auf Schwein oder auf die Umstände. Schimpf nicht auf Gott, wenn er dir Schweres zumutet. Auch durch Krisen, die in dein Leben kommen, kann Gott anklopfen und sagen, hallo, ich möchte dich besuchen. Dann denke an die Worte dieses alten Priesters Zacharias. Gott hat uns besucht und erlöst. Das geschieht nicht automatisch. Das geschieht, indem du ihn einlädst im Gebet. Das müssen keine auswendig gelernten Gebete sein. Rede mit dem Herrn so, wie es dir ums Herz ist. Sag ihm deinen Unglauben. Sag ihm deine Krisen. Sag ihm das Unverständnis. Sag ihm das, was dich beschäftigt. Und dann bitte ihn, dass er sich dir offenbart und sich dir zeigt. Und er macht das. Wie? Keine Ahnung. Aber du wirst es wissen. Du wirst es wissen, dass es Gottes Stimme ist. Ich garantiere dir dafür. Er bringt sich so sehr ins Gehör bei dir, bei mir, dass wir sagen, das muss Gott sein. Und dann wäre es gut, wenn wir ihm Einlass gewähren. Ich wünsche und ich bete, dass du die Güte Gottes und seinen Besuch erlebst. Dass du ihn dann zum Bleiben bittest. Und dass dann dieses Gebet von Zacharias auch dein Gebet wird. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ja, gelobt seist du, Herr, mein Gott. Du hast auch mich besucht. und erlöst. Ich danke dir dafür. Ihr Lieben, wie geht es dir am Ende dieser Weihnachtspredigt? War etwas für dich dabei? Ich wünsche uns allen gesegnete Weihnachten. Amen.
Vielen Dank für die Predigt, Kai Huberhoff. Und danke auch an die Technik.